Heute, morgen, übermorgen.
Detektor FM denkt Zukunft.
Angst, Leistung, Protest, Liebe, Kapital, Stil, Musik, Kino, Glauben.
Die Serie zum neuen Jahrzehnt auf Detektor FM.
In unserer Serie setzen wir uns heute mit dem Kapital auseinander. Spätestens seit 20 Jahren gilt der Kapitalismus als Sieger im Kampf gegen die Planwirtschaft. Doch nicht erst die Finanzkrise hat gezeigt, dass ein entfesselter Kapitalismus auch unsere ökologischen und kulturellen Grundlagen zerstören kann. Wie soll es weitergehen? Ist es Zeit für neue Ideen oder müssen wir einfach weiter eine Balance zwischen freiem Markt und staatlicher Kontrolle finden? Wir fragen Jürgen Krompart. Er ist Professor für Konjunktur, Wachstum und Beschäftigung an der TU Berlin, gehörte 5 Jahre lang zu den Wirtschaftsweisen der Bundesregierung und ist jetzt bei Detektor FM im Interview.
Hallo Herr Krompart.
Schönen guten Tag.
Herr Krompart, Sie gelten als Verfechter einer nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik. Wird denn die Nachfrage in den kommenden Jahren wieder mehr Beachtung in der Wirtschaft finden?
Also zumindest zurzeit findet sie ja sehr viel Beachtung. Das sieht man ja an den verschiedenen Konjunkturprogrammen und auch an der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Ich nehme an, das wird auch ein bisschen so bleiben, jedenfalls stärker als vor der Krise, die wir jetzt hoffentlich bald hinter uns haben.
Warum glauben Sie das?
Ja, weil man in dieser Krise eben gesehen hat, dass der Einbruch der Nachfrage eben die Ursache war für die Probleme und dann ja auch Folgerungen hatte auf den Finanzmärkten. Und das hat den Leuten doch deutlich gemacht, dass die Nachfrage eine wichtige Rolle spielt. Und so schnell wird das dann vielleicht nicht wieder vergessen.
Hat man denn die Nachfrage ja zu lange vergessen aus Ihrer Sicht?
Ja, also es gab ja lange Zeiten, wo gesagt wurde, zum Beispiel auch von meinen Vorgängern im Sachverständigenrat, dass die Nachfrage gar keine Rolle spiele, dass man die nicht beachten müsse, die passt sich ganz von alleine an das Angebot an. Also man muss nur das Angebot betrachten oder beeinflussen, aber die Nachfrage, das regelt sich dann ganz von alleine.
Hat sich die deutsche Wirtschaft also zu sehr auf den Export gestützt auch unter anderem?
Ja, wobei der Export doch auch wieder eine Nachfragekategorie ist. Aber es war dann eingekleidet in den Begriff der Wettbewerbsfähigkeit als Angebotsargument. Und dann war eben das Argument immer, wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft erhalten oder steigern. Und das wirkte sich dann eben positiv auf den Export aus.
In den 90er Jahren sprachen ja viele vom Ende der Geschichte, der Kapitalismus habe gesiegt. Mittlerweile glauben eigentlich nur noch so ein paar Kader in China daran, den Kapitalismus irgendwie bewältigen zu können. Und ein paar der Globalisierungskritiker hoffen noch auf den Marxismus. Wie wird denn Ihrer Ansicht nach in den kommenden Jahren sich diese Entwicklung ja weiterdrehen?
Also was wir brauchen, das hatten Sie ja in Ihrer Eingangsbemerkung auch gesagt, ist eben eine gute und richtige Balance zwischen staatlicher Kontrolle und privatwirtschaftlicher Aktivität. Und gerade auf den Finanzmärkten hat es eben an der staatlichen Kontrolle ja eben weitgehend gefehlt.
Und wie könnte man das besser regeln?
Ja, also es hat sich ja herausgestellt, dass auf den Finanzmärkten zwar einige Bereiche sehr gut kontrolliert wurden, zum Beispiel die Banken bezüglich des Bankgeschäftes im engeren Sinne, also bei der Kreditvergabe, da war eine gute Aufsicht vorhanden, aber es gab eben sehr viele Bereiche, da gab es überhaupt keine Aufsicht. Diese ganzen Derivate und besonderen Produkte, die in den letzten Jahren entwickelt wurden, die waren außerhalb jeder Kontrolle und jeder Finanzaufsicht. Also was wir brauchen, ist eben eine durchgängige, umfassende Aufsicht des ganzen Finanzwesens.
Und gibt es denn, Sie sind ja Experte, was Wirtschaftstheorie auch angeht, gibt es denn vielleicht noch spannende wirtschaftstheoretische Gedanken, die wir noch nicht kennen oder die noch nicht gedacht worden sind, oder sind einfach alle Gedanken schon gedacht worden?
Also das ist ja bei den meisten Gedanken so, dass irgendwann sind sie schon mal gedacht worden und es kommt darauf an, in welchen Zusammenhang sie gestellt werden und welche Bedeutung man ihnen beimisst. Also jeder Gedanke ist schon irgendwo mal geäußert worden. Gerade in der Ökonomie ist es so, dass sich die bestimmte Themen, wie zum Beispiel die Frage, soll man die Löhne stärker erhöhen oder weniger erhöhen, darüber diskutieren die Leute seit 150 Jahren. Mal dominiert die eine Ansicht, dann dominiert wieder eher die andere Ansicht. Also man sieht da richtig eine Kreisbewegung oder auch Pendelbewegung. Insofern natürlich ist zu hoffen, dass auch mal neue, völlig neue Gedanken kommen. Aber eigentlich sind die meisten Gedanken irgendwie schon geäußert.
Also völlig neue Gedanken haben Sie auch noch nicht gehört in den letzten Jahren?
Nee, denn es ist ja eher eine Rückkehr zu alten Überlegungen. Also wenn Sie bedenken, in Deutschland in der unmittelbaren Nachkriegszeit, da dominierte ja dieses ordnungspolitische Denken, wo gesagt wurde, wir brauchen einen starken Staat, der zum Beispiel dafür sorgt, dass die Unternehmer den Wettbewerb untereinander nicht zu sehr einschränken. Also da war die Idee der staatlichen Kontrolle schon deutlich vorhanden. Und das ist dann irgendwann im Zuge der Dominanz der Angebotspolitik dann wieder völlig untergegangen und ist nun natürlich wieder aufgetaucht.
Glauben Sie denn, dass es, ja, ich sage mal, international möglich wäre, eben so eine Art, ja, Finanzaufsicht oder Bankenaufsicht international zu regeln?
Also an sich ist das möglich, aber der Widerstand der Banken ist natürlich groß. Man sieht das ja jetzt an diesen Diskussionen über die Boni, die nun schon wieder gezahlt werden, obwohl man sich eigentlich einig ist, dass die Boni eben eine sehr unglückliche Anreizestruktur darstellten, dass die Investmentbanker eben wegen der Boni, die sie dann einkassierten, sehr riskante Geschäfte gemacht haben. Aber natürlich haben sie dabei sehr gut verdient und insofern ist der Widerstand des Bankensektors groß und bei internationalen Vereinbarungen müssen eben alle Staaten oder alle wesentlichen Staaten müssen mit an einem Strang ziehen und irgendwo ist dann immer eine Regierung, die dem Druck der Interessenten und der Interessengruppen nicht widerstehen kann. Also es ist schwieriger, weil eben generelle Vereinbarung weltweit sein müsste.
Wenn man sich so die Entwicklung der letzten Jahre anschaut und auch alle Statistiken sagen das eigentlich, kann man beobachten, dass Arm und Reich immer weiter auseinanderdriften. Das kann ja in keinem Interesse sein, also weder die Armen noch die Reichen. Wie kann denn die Welt wieder ein bisschen gerechter werden?
Die Reichen können meistens ganz gut damit leben, dass die armen Leute immer ärmer werden.
Ja, aber wenn
manchmal gibt es dann eine Revolution, dann war es übertrieben.
Genau, oder wenn sie jetzt viel Geld für private Sicherheitsdienste ausgeben müssen oder ähnliches und sich verschanzen müssen.
Richtig, die Nachteile sind natürlich dann auch deutlich. Aber Ihre Frage war ja, wie man das ändern kann. Also was ja bei uns in Deutschland zu beobachten ist, ist das Lohnniveau eben doch sehr hinter der Entwicklung hinterherhinkt. Alle zusätzliche Produktion und zusätzliches Einkommen war im Wesentlichen Einkommen der Vermögensbesitzer und die Arbeitnehmer haben praktisch mit ihren Einkommen stagniert und das müsste sich eben ändern. Das ist eigentlich einer der wichtigsten Schlüssel, dass eben alle und damit die Arbeitnehmer, aber dann auch die daraus abgeleiteten Sozialeinkommen eben wieder mit dem wirtschaftlichen Wachstum mitsteigen.
Aber da sagt ja zum Beispiel die Bundesregierung, das ist Sache der Tarifparteien, da mischen wir uns nicht ein. Wir machen Konjunkturprogramme, aber über Löhne und so, da müssen sich schon die Tarifparteien einigen.
Das ist richtig, das ist Sache der Tarifparteien hauptsächlich. Aber es ist eben leider so, dass die Kraft der Gewerkschaften oder die Durchsetzungsfähigkeit der Gewerkschaften doch in den letzten 20 Jahren sehr stark gelitten hat. Deswegen ja jetzt auch die Forderung, auch unterstützt von den Gewerkschaften, dass wir einen Mindestlohn brauchen. Gerade in den Bereichen, in denen eben die Gewerkschaften gar keinen Einfluss mehr haben, damit eben nicht von der Seite immer wieder die Bemühungen um höhere Löhne sozusagen unterminiert werden. Ist eben auch hier so, dass der private Sektor inzwischen alleine das nicht schafft. Selbst wenn die Gewerkschaften einen Tarifanstieg vereinbaren, dann weitet sich das oder gilt das dann nicht für alle Betroffenen oder alle, die eigentlich davon profitieren sollten. Und dann brauchen wir staatliche Unterstützung in Form einer Mindestlohnregelung, die es ja in fast allen europäischen Staaten gibt, aber eben noch nicht in Deutschland.
Also Sie als Wissenschaftler sagen ganz klar, Mindestlohn ist eine sinnvolle Sache.
Ist eine sinnvolle Sache, denn es gibt eben doch zu viele Bereiche, wo die Tarifvereinbarungen gar keinen Einfluss mehr haben. Und dann muss eben ein anderer Einfluss kommen und das ist dann eben die Mindestlohnregelung als die zweckmäßigste Regelung.
Und dann gibt es ja auch jede Menge Argumente gegen den Mindestlohn, zum Beispiel, dass ja niedrige Beschäftigungen davon ausgeschlossen werden und dass deswegen im Prinzip wieder Arbeitsplätze verloren gehen. Was sagen Sie dagegen?
Dagegen ist zu sagen, dass erstens die empirischen Untersuchungen von den Ländern, und das sind fast alle, die Mindestlohn haben, dieses Argument nicht belegen. Was man natürlich überlegen muss, ist, dass man nicht unbedingt einen Mindestlohn macht, der für alle Arbeitnehmer gleich ist, sondern dass man zum Beispiel, gibt es das glaube ich in Großbritannien, dass der Mindestlohn für Jugendliche, die also noch keine Berufserfahrung haben, etwas niedriger liegt als der Mindestlohn für normale Arbeitnehmer. Also eine gewisse Differenzierung, darüber könnte man sicher diskutieren. Aber im Großen und Ganzen leben die Länder mit Mindestlohn also nicht schlechter als wir.
Müssen wir uns denn heutzutage, um mal wieder so ein bisschen ins breitere Bild zu kommen, vielleicht auch von dieser, ich sag mal, etwas idealistischen Vorstellung verabschieden, dass es immer permanent weitergeht mit dem Wachstum?
Also was wir ja eigentlich brauchen, ist nicht mehr Wachstum in irgendeinem abstrakten Sinne, sondern was die Leute wollen, sie wollen einen Arbeitsplatz haben, sie wollen beschäftigt sein. Und das, da gibt es ja Felder, die also keine Ressourcen verbrauchen, wie zum Beispiel der ganze Bereich der Pflege, der Ausbildung, des Schulwesens. Da können, ist also viel Arbeit, könnte dort hineingesteckt werden, zu Nutzen der Gesellschaft, ohne dass es ein quantitatives Wachstum von mit mehr, sagen wir, mit mehr Gütern gibt, sondern es werden die Dienstleistungen ausgeweitet. Und mehr Dienstleistungen in den genannten Bereichen, die brauchen wir auf jeden Fall. Und da gibt es auch keine ökologischen Gegenargumente, denn das ist ja ohne zusätzlichen Ressourcenverbrauch.
Und wie könnte sowas umgesetzt werden? Also wer sollte das bezahlen?
Ja, das ist eben das Problem, dass viele der Dienstleistungen, die ich angesprochen habe, also gerade im Bildungsbereich und auch im Pflegebereich, eben nicht von den individuell Betroffenen, also von den Schülern bezahlt werden oder den Pflegebedürftigen, sondern dass das entweder über die Sozialversicherung oder über den Staat geschieht. Und dann müssen natürlich auch die Steuermittel und Sozialabgabenmittel bereitgestellt werden, um das zu finanzieren. Also die Gesellschaft muss eben auch bereit sein, solche Sachen dann zu finanzieren.
Jetzt haben wir die ganze Zeit uns so ein bisschen in einem ja auch abstrakten Bereich bewegt zum Thema Kapital, Kapitalismus. Wie kann die Gesellschaft sich organisieren als Wirtschaftssystem insgesamt? Welche Rolle spielt denn der Einzelne heutzutage Ihrer Meinung nach noch in diesem großen Räderwerk?
Also es gibt ja einen sehr großen Bereich des privaten Konsums und auch der privaten Investitionen, wo einzelne Individuen die Entscheidungen treffen. Also der Staat ist zwar wichtig, aber er ist eben nur ein Teil des Ganzen. Also für den Einzelnen ist noch genug Betätigungsfeld übrig geblieben.
Das ist ja auch ein Trend, gerade auch in der linken Protestszene, zu sagen, okay, ich gehe eben in den Bio-Supermarkt einkaufen und ich kaufe jetzt die und die Waren nicht mehr, weil die nicht vernünftig hergestellt werden aus meinen ethischen Gesichtspunkten. Ist das vielleicht auch ein Trend für die nächsten Jahre, dass der Konsum des Einzelnen noch eine größere Rolle spielt?
Also wenn wir wirklich eine Änderung haben wollen, zum Beispiel bezüglich Klimawandel, Artenschutz und was alles sonst an ökologischen Fragestellungen aktuell ist, dann wäre es sehr hilfreich, wenn die Einzelnen eben auch für sich die Konsequenz ziehen und zum Beispiel, wie Sie sagen, Bioprodukte kaufen, weniger Fleisch essen oder im Energiebereich versuchen, mit weniger Energie auszukommen. Denn das betrifft natürlich direkt die Unternehmen, die dort tätig sind und diese Produkte oder Leistungen liefern, wenn die sehen, dass die Leute eben nicht mehr bereit sind, sagen wir mal, Geflügel aus Käfighaltung zu kaufen, dann wird diese Käfighaltung auch viel schneller verschwinden, als wenn man mühsam das über einen politischen Prozess des Verbietens und dann gibt es wieder Ausnahmeregelungen und Anpassungsfristen und so weiter, das darüber laufen zu lassen. Also der Einzelne hätte, wenn viele so handeln, hätte er einen großen Einfluss.
Und wäre viel schneller als die Politik.
Und es könnte viel schneller gehen, sofern natürlich das eine wirklich breite Meinungsäußerung ist, die sich dann eben auch in solchen Handlungen niederschlägt.
Nun wollen wir in unserer Serie auch immer mal schauen und so ein bisschen den Blick in die Glaskugel wagen. Was glauben Sie denn, wie wird denn die Welt und wie wird denn die deutsche Wirtschaftsordnung in 10 Jahren aussehen, also im Jahr 2020?
Also das ist immer schwierig, die Zukunft vorherzusehen. Also ich denke schon, was bis dahin, also erstens die Finanzkrise überwunden ist und wenn wir Glück haben, gibt es auch nicht schon wieder die nächste. Das hängt natürlich auch sehr davon ab, wie weit es gelingt, die Finanzmärkte nun wirklich mit einer Aufsicht zu überziehen und zu beaufsichtigen. Und insofern wird es dann also aber wahrscheinlich langsam vorangehen, weil eben die Bereitschaft der Einzelnen, was ja auch zum Teil in ihrem niedrigen Einkommen liegt, eben nicht so groß ist, nun diese Dienstleistung, wo wir den größten Bedarf haben, nun wirklich auch über Steuern und Abgaben zu finanzieren. Also werden wir uns relativ langsam wieder aus diesem Tal, in dem wir jetzt sind, herausarbeiten.
Sagt der Wirtschaftsprofessor Jürgen Krompart. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.